Wunderschönen guten Morgen. Heute stimmt's auch. Ich bin der Manu. Ihr hört Insert Moin und bei mir der topfige Daniel. Guten Morgen.
Guten Morgen. Kurze Erklärung, was du mit topfig meinst. Hat bei uns immer in der Arbeit früher einer der Tontechniker gesagt, für wenn es zu sehr geheilt hat. Und ganz kurze Erklärung, weil auch letztens Hörer gefragt haben, so, was ist denn bei dir passiert? Ich mache das manchmal in der Arbeit irgendwie so in der Mittagspause oder nach der Arbeit bleibe ich dann im Büro und da muss ich halt in so einen Meetingraum gehen und der ist natürlich nicht so soundmäßig hermetisch abgeriegelt wie mein Arbeitszimmer zu Hause und deswegen klingt das halt dann immer etwas schallend.
Topfig. Topfig klingt einfach gut. In Fränkisch. So, mit ein bisschen Verspätung. Ich habe es einfach gestern wirklich nicht mehr geschafft. Ich habe versucht, die Präsentation live zu gucken, aber irgendwann hat mich die Müdigkeit übermannt. Deswegen habe ich gedacht, gut, dann machen wir das heute in der Mittagspause. Wir haben uns das beide, die Sony PK, jetzt zum Frühstück angeschaut. Und dürfen wir mal kurz unsere journalistische, kritische Distanz beiseite legen für eine Sekunde, um ein Wort zu sagen. Wow. So, jetzt können wir die Critical Distance wieder aufbauen. Also Kurzfazit, wow, ich war wirklich begeistert von dieser Präsentation. Hat mir insgesamt so von Aufmachung, Stil, Auftreten, von den gezeigten Titeln bisher mit Abstand am besten gefallen.
Ging es dir auch so? Ja. Ja, würde ich tatsächlich auch zustimmen. Ich fand es ganz interessant, bevor wir jetzt ins Detail gehen, wie unterschiedlich die Strategien und Herangehensweisen waren, wenn man es jetzt mal mit Microsoft vergleicht, weil Sony hatte halt oder hat die total komfortable Marktsituation. Die haben 40 Millionen Konsolen verkauft und ich fand deswegen total komisch, dass die Leute nach Microsoft alle gesagt haben, so, oh je, jetzt wird's aber spannend, wie Sony darauf reagiert. Hey, finden sie da eine Antwort? Wie werden sie irgendwie das kontern? Und so, hey, was ist Sony? Was haben die denn zu kontern? Die brauchen überhaupt nichts sich beweisen. Die sind absoluter Marktführer gerade. Warum sollen die denn was irgendwie nachlegen müssen? Im Gegenteil, es ist so, um die Tennisfloskel mal zu bewegen, der Ball liegt jetzt bei den anderen im Feld. Die haben den Druck. Und Sony kann einfach sagen, wieso? Wir haben doch unsere PS4 total erfolgreich im Markt. Sie haben es total clever gemacht. Sie haben ihre PS4 Neo im Grunde eigentlich vorweggenommen, haben es clever vorher in den Medien lanciert. Da gab ja irgendwie in der Financial Times dieses etwas längere, ich weiß gar nicht, ob es ein Interview war, aber halt so eine Ankündigung mit Zitaten von Andrew House. Also sprich, der Druck war auch weg, weil es hat jeder vorher gewusst, es wird auf der PK keine neue Hardware zu sehen geben. Also haben sie auch da schön den Druck rausgelassen aus diesem Hype-Ballon. Und dann wartest du dieses, so, jetzt hauen wir mal hier unsere Titel raus und werden wir mal richtig die Muskeln spielen lassen, was wir so an First-Party-Software hier haben. Und wie du richtig sagst, holla die Waldfee, dann haben sie aber ein Trommelfeuer da irgendwie von der Bühne gelassen. Und allein dieses, ja, wir haben halt ein Orchester auf der Bühne oder vor der Bühne. Warum? Weil wir es können. Ist doch wurscht. Ist geil. Ja.
Und das war wirklich, wirklich beeindruckend. Wirkte auch leicht arrogant. Aber auch so, sie konnten sich's erlauben, weil wie du es schon gesagt hast, wir haben ja nach der Microsoft PK schon auch überlegt, versucht Sony da jetzt zu kontern und ich fand's aber genau den richtigen Schachzug, da völlig souverän drüber zu stehen und nichts zur Hardware zu zeigen, also wirklich gar nichts, auch da gar nicht so irgendwie über zu reagieren und sagen, oh, wenn jetzt Scorpio irgendwie aufgetischt wird, dann müssen wir darauf reagieren, das hast du ja schon eben gerade gesagt, völlig souverän. Und es wurde natürlich auch perfekt unterstrichen durch dieses Orchester und so auch dieses, wir nehmen uns selber zurück, ist ja auch eine Form von Arroganz. Auf der Bühne waren im Prinzip nur drei Leute während der ganzen PK, zwei Leute von Sony und Hideo Kojima. Und alle anderen durften gar nicht erst auf die Bühne, da wurde nur der Titel gezeigt, da gab es keine große Diskussion, da gab es keine großen Gelaber, keine Diskussionsrunden, keine Sofa, keine Promis auf der Bühne, jetzt von Hideo abgesehen. Das war, das wirkte durch und durch einfach nur souverän. Wir sind der Marktführer und wir zeigen jetzt einfach, was für geile Spiele wir haben. Und das war wirklich nicht schwer, es war wirklich nicht leicht, auch bei diesen Spielen zu punkten, weil ich finde, Microsoft hat schon wirklich gute Sachen vorgelegt und auch ganz oft eben diese exklusive Sachen und hier nur auf der Xbox und nur für Windows 10 und so weiter. Und trotzdem hat da Sony völlig souverän reagiert und keiner der beiden Parteien hatte es diesmal nötig, irgendwie zu sagen, wir haben 30 Tage vorher irgendwelche DLCs oder so. Das war meistens nur eine Randnotiz und nie groß im Fokus.
Dieses 30 Tage vorher gab es natürlich schon, aber es war nicht so sehr in Richtung Konkurrenz geschossen wie in den letzten Jahren, das hat man schon gemerkt. Und ja, ich fand halt auch bei Sony, das war fast ein bisschen krass, also dieses, wir hauen einen Trailer nach dem anderen raus und hier noch ein Ding und noch ein Exclusive und so. Also man hat sich da schon echt gedacht, okay, sowas habe ich ja noch nie erlebt. Also nach der PS4-Vorstellung, diese E3, wann war das, vor 2 Jahren, letztes Jahr, wo es so total viel Games war, da hat man ja schon gedacht, wow, krass, was sie da zeigen. Das haben sie aber dieses Mal an der Menge einfach nochmal getoppt. Und auch was für Titel. Also können ja gleich mal mit dem ersten irgendwie einsteigen. Der Anfang so ein bisschen, okay, was ist denn das? Irgendwie offenbar sowas mit nordischer Mythologie und geht so in die Richtung und so ein kleiner Junge läuft durch so einen verschneiten Wald und dann kommt aus dem Schatten einfach dieses Gesicht von Kratos raus und der ganze Saal flippt halt aus. Das war schon sensationell inszeniert und God of War 4 kommt.
Genau, God of War ist zurück. Ich habe das schon so ein bisschen erahnt an dieser Musik, weil die klang schon sehr, sehr episch, als dieses Orchester da losgelegt hat. Und ich hatte schon im Vorfeld eben diesen Leak auch gelesen oder mitbekommen, dass God of War 4 mit nordischer Mythologie angekündigt werden könnte. Und dann ging aber das Gameplay los und dann dachte ich so, hä, doch nicht? Bis zu diesem Moment, wo eben Kratos Gesicht aus dem Schatten kommt, weil da davor sah das ja so gar nicht aus wie ein God of War Spiel. Und selbst als Kratos dann in Erscheinung getreten ist, hatte man eher gedacht, das ist The Last of Us mit Kratos Skin. Also es war ja von der ganzen Perspektive und von der Anmutung hatte das ja mit den alten God of War Spielen relativ wenig zu tun, was ich einen sehr interessanten Ansatz finde.
Ich habe im ersten Moment gedacht, ah, das ist jetzt irgendwie was Neues, was aus dem Dark Souls Universum kommt, also so diese Kampfmechaniken und das Kampfsystem, also man ist tatsächlich mit der Kamera viel näher dran, du hast jetzt irgendwie mehr oder weniger so Third Person, aber über die Schulter von Kratos und nicht mehr diese weit gezoomte Heraussicht, wo du so von der Seite drauf schaust und ich weiß nicht, aber wie hast denn du das im Trailer gesehen? Ich habe das schon so gesehen, dass das auch nicht mehr so linear ist wie das alte, weil da stand dann teilweise sowas wie Gebiet XY entdeckt oder sowas. Und da habe ich mir gedacht, gut, sowas lohnt sich ja nur einzublenden.
Ja, oder Erfahrungspunkte XY.
Ja gut, Erfahrungspunkte genau. Und dass du Fähigkeiten hochleveln konntest, das gab es ja schon immer in God of War. Aber klar, vielleicht haben sie diesen Rollenspielaspekt noch mehr ausgebaut. Und es wirkte jetzt irgendwie tatsächlich so, als ob du halt eher wirklich in so eine Dark Souls-Richtung gehst. Vielleicht nicht ganz so ausgefeilt, aber dieser Kampf gegen diesen Boss sah dann schon eher aus, wie als ob du musst dann immer wegrollen, musst dann eher schauen, dass du deine richtigen Spezialfähigkeiten im richtigen Moment einsetzt. Und also vom Kampf her doch irgendwie ähnlich, aber schon irgendwie in so eine, weiß gar nicht, wie ich das besser beschreiben soll, halt diese Schulterperspektivenkämpfe.
Genau. Also den Eindruck hat es auf jeden Fall gemacht, so mehr in die Richtung Open World und dass du dich selber da Dinge erkunden kannst und dich entsprechend vorbereitest, bevor es dann halt zu irgendwelchen geskripteten Bossfights oder so geht. Die waren ja dann nach wie vor auch wieder so in Anlehnung an die früheren Bossfights, dass dann halt die große Faust drunter knallt und dann läufst du halt da hoch und haust ihm auf die Fresse. Und das war ja dann schon noch so God of War Anleihen, aber wie du schon richtig gesagt hast, mehr so in diese moderne Rollenspiel-Ecke. Was ich aber interessant fand oder was nicht so ganz klar wurde, der Sohn von Kratos, der da mit rumläuft, dem bringt man ja quasi so ein bisschen was bei. Da habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden, oder es könnte zumindest so in die Richtung tendieren, dass man vielleicht mit Kratos am Anfang nur so den Tutorial-Bereich hat und dann sagt Kratos ja, you're ready oder sowas, ja, und dann kommt so for a new beginning und dann kam ja das God of War Logo, aber es ist kein vierter Teil, sondern es ist ein Reboot. Obwohl aber Kratos dabei ist. Heißt es jetzt, dass Kratos nur quasi der alte Herr ist, der dich berät und den du ab und zu mal steuerst, aber im Grunde wird dann eine neue Kriegerklasse sozusagen mit deinem Sohn herangezüchtet und man spielt den dann hauptsächlich? Das kam noch nicht so ganz eindeutig rüber.
Nee, das habe ich jetzt auch soweit aus dem Trailer nicht rauslesen können. Also es würde beides Sinn machen, dass man halt sagt, ja, du hast halt diesen Sohn, einfach so als ja, Lehrling mit dabei oder der Sohn ist eigentlich der Hauptcharakter und Kratos taucht halt nur auf, so als augenzwinkernder Blick auf die alten Spiele, aber eigentlich spielst du dann halt mit dem Sohn und dann wird es auch Sinn machen, dass du halt die ganzen Fähigkeiten erst neu erlernen musst, aber das war jetzt irgendwie noch nicht absehbar, was das...
Aber sah fantastisch aus, oder?
Wollte ich auch gerade sagen, also wunderhübsche Grafik, sensationell, was sie da irgendwie rausgeholt haben und es sah ja auch tatsächlich aus wie Gameplay, was eingespielt wurde.
Ja, das hat man auch gesehen. Also das hat man auch, war immer so dargestellt auf der Konferenz, dass die Sachen, die live gespielt wurden, da hatte man doch dann rechts immer so drei zusätzliche Kameraperspektiven, mit dem der spielt, dann einmal noch von oben über seine Schulter und dann hat man irgendwie noch das Orchester gesehen. Das haben sie immer bei den Elementen gemacht, wo dann live gespielt wurde.
Das ist übrigens aber auch krass. Das habe ich auch erst nach ungefähr da dreiviertel Stunde in der PK mitbekommen, dass das Orchester auch den Sound Wahnsinn. Für die Trailer einspielt. So also das habe ich dann auch durch diese kleine Kameraperspektive unten gesehen, wo so, ach krass, die spielen ja jetzt wirklich. Mhm. Also wie Hammer ist das denn, dass sogar die Musik für die Trailer dann von dem Orchester live vor Ort eingespielt wurde. Also das war auch irgendwie, also ich finde, jede PK sollte jetzt ein Orchester einfach haben, weil es geht.
Sehr stilvoll gewesen, auf jeden Fall. Und trotzdem war es aber dann auch dieses Moderne, was halt E3 irgendwie ausmacht, als Kojima dann da runterläuft und unter ihm die Kacheln angehen. Also der ganze Boden war so ein Display, so wie beim Eurovision Song Contest. fand ich irgendwie eine coole Kombination. So ein alter, schöner Kinosaal mit dem Orchester oder ja, nicht Kinosaal, Orchestersaal mit dem Orchestergraben und dann aber trotzdem diese moderne Display-Technik auf der Bühne. War cool.
Es war das Shrine-Auditorium. Ja. Ich glaube, da sind auch immer die Oscars, oder?
Ich glaube schon, ja.
Also zumindest kommt mir dieser Name Shrine-Auditorium sehr bekannt vor. Ja.
Genau, also mit God of War ging es schon mit einem richtigen Kracher los. Sehr, sehr geil und es ging aber nahtlos weiter. Days Gone wurde dann gezeigt von den, wie heißen die, Bond Studios, oder? Bond, genau.
Da habe ich irgendwas auf Twitter gelesen, dass einer das irgendwie von uns wissen wollte, wie wir das finden oder so, aber ich habe irgendwie nicht genau einordnen können, hatte auch keine Zeit mehr nachzuschauen,
was das jetzt bedeutet. Das ist halt das Studio, was früher Bugsy 3D gemacht haben und einfach so dieser Unterschied zwischen Bugsy 3D und das, was jetzt Days Gone gezeigt hat, war schon amüsant zu sehen, wie sich das Studio weiterentwickelt hat. Sollen wir gleich das Gameplay mit reinnehmen? Also am Anfang haben sie jetzt nur den Trailer gezeigt und am Ende gab es dann nochmal Gameplay. Das verbinden wir jetzt gleich am besten, würde ich sagen.
Wollte ich gerade sagen, da ist es eigentlich nur sinnvoll, da vorzugreifen, weil im Trailer, finde ich, der war so, okay, nett, aber ich habe überhaupt nicht verstanden, was das für ein Spiel ist und was das eigentlich für eine Welt ist. Und mal okay, mal anschauen und dann zum Glück haben sie am Ende der PK aber noch mal viel länger, also das waren dann auch noch mal fast 10 Minuten Gameplay oder so, die sie gezeigt haben und da ist dann deutlich klarer geworden, was das für ein Spiel wird. Es ist Zombie-Apokalypse, postapokalyptisch, aber du spielst so einen Typen aus einer Biker-Gang und da fand ich es am Anfang total geil, wie er einfach mit dem Motorrad losfährt. Das hat mich ohnehin sehr gefreut, dass sowohl Watch Dogs, gut, Watch Dogs 1 hat das auch, aber Watch Dogs 2 wieder Motorräder am Start sind, dass es in Tom Clancy hier, wie heißt's, Ghost Recon Wildlands, dass es da auch diese Dirtbikes gibt und jetzt hier auch wieder ein Typ mit einem Motorrad rumfährt. Also endlich mal mehr Motorräder auf der E3 als Fahrzeuge zu sehen. Also nicht nur dedizierte Motorradspiele, sondern auch einfach als legitimes Fortbewegungsmittel in anderen Open-World-Spielen. Schon mal hammergeil und klar, wenn du halt natürlich so einen Biker-Typen hast, der dann auch so mit seiner Lederkutte rumläuft, dann passt das natürlich auch als Fortbewegungsmittel. Und ja, sah zumindest nett aus. Geht, glaube ich, so ein bisschen, ich weiß es nicht, so in diese Survival-Day-Set-Geschichte oder sowas. Also vielleicht nicht ganz so viel Interaktion mit anderen Spielern. Ich glaube schon, dass es eher Singleplayer ist.
Aber so diese Atmosphäre, die eben diese Horror-Survival-Zombie-Spiele haben, hat es ganz gut eingefangen, sah grafisch auch gut aus und ich finde diese, was man vor allem bei dem Gameplay dann gesehen hat, die Art und Weise, wie die Zombies agieren, das war eher wie so eine Welle, gell? Also die Zombies sind so übereinander gestolpert und es waren wirklich ungelogen Hunderte von diesen Wesen, die auf dich zugerannt sind und die haben sich dann eben auch so wie so eine Ameisenherde oder so, haben die sich so übereinander gestapelt und sind so übereinander gestolpert und dann kam irgendwie eine kleine Brücke. Ja,
wie
in diesem
Brad Pitt-Film, genau. Wie heißt er hier, dieser World War Set.
Genau, wo die sich quasi aus den Zombie-Körpern eine Brücke bauen und so. Also schnellere Zombie-Variante und nicht so diese langsame. Von daher hat es ja durchaus eben auch eine Berechtigung, aber ich fand es trotzdem ein bisschen... als der Sony-Mann dann auf der Bühne stand, und das war ja das Letzte, was sie gezeigt haben, und er so, ja, die PS4, und das Entscheidende ist ja the brilliance of gameplay, ja, und das sei ja das A und O, geiles, brillantes Gameplay, und dann kommt dieses Days Gone Gameplay, und was ist es? Ein böser, wütender Mann mit Knarren und muss Zombies abschießen und ballert dabei auf rote Fässer. Fand ich dann irgendwie ein bisschen Quatsch, wie er das dann großspurig angekündigt hat, wie weit vorne Sony und PlayStation noch wären, dass brillantes Gameplay irgendwie das A und O sei, und dann kommt 0815 Zombie-Shooter. Also das fand ich
ein bisschen, glaube, er hat es nur auf das Motorrad bezogen, ach mit so, dem Brilliant Gameplay.
Na gut. Aber sah interessant aus, aber jetzt auch wirklich nicht, hatte jetzt nicht so einen Eindruck hinterlassen wie damals Last of Us oder versucht irgendwie nichts Neues, hatte ich so das Gefühl.
Genau. Hat man alles in der Form schon mal irgendwie gesehen, könnte aber trotzdem sich zu einer coolen neuen Mischung verquicken. Oder dass man jetzt aber sagt, wow, wir haben jetzt aber das Rad, also allein Zombies ist ja hier schon im Prinzip per Definition abgedroschen als Setting. Und ob man da jetzt noch einen Biker mit reinsetzt, das macht dann auch keinen großen Unterschied. Und natürlich orientiert er sich halt an diesem, ich weiß gar nicht, wie der heißt, dieser Südstaaten-Typ, der ja von dem Norman Reedus, wenn wir ja auch noch später dazukommen, gespielt wird in Walking Dead. Der ist ja im Prinzip auch dieser Typ mit der Lederkutte und
Das hätte auch eher sein können, das wäre nicht aufgefallen. Ja, es hätte auch offiziell Walking Dead-Lizenz The Adventures of Young Norman Reedus oder so sein können. Wie heißt er denn? Kommen gleich drauf. Dann kam The Last Guardian. Gab's nicht viel Neues zu sehen, aber eben das finale Datum nochmal eingeblendet, 25. Oktober, nochmal so als Bestätigung, ja, wir sind wirklich da, wir kommen wirklich dieses Jahr noch raus, und ich freue mich wahnsinnig drauf, dass es endlich erscheint, und jeder Trailer macht eigentlich, lässt einem das Wasser noch mehr im Mund zusammenlaufen, aber es darf jetzt wirklich auch endlich erscheinen.
Also ich musste bei dem kurzen Trailer schon mit den Tränen kämpfen. Es war wirklich, also selbst das hatte schon so viel Melancholie und Stimmung, wo ich mir sagte, andere schaffen das in 8 Stunden Spielzeit nicht, was die halt schon in 2 Minuten Trailer hinbekommen. Also ich glaube, das wird von der Stimmung her und was sie da wieder erzählen, glaube ich, wird das wieder ganz, ganz, ganz weit vorne sein. Und überhaupt Atmosphäre und dir irgendwie so diesen Kloß in Hals treiben, das haben die ja schon in den Vorgängern immer super gut hinbekommen. Mhm. Also wenn man jetzt die Ico und Shadow of the Colossus und so als Vorgänger bezeichnen will, mal in Anführungszeichen. Also da sah der Trailer schon einfach aus, als ob das irgendwie echt ans Gemüt geht, was sie da dann zeigen werden.
Und einfach auch schön von der Atmosphäre. Daryl heißt er übrigens, Daryl Dixon.
Mhm, ja, genau.
Horizon Zero Dawn. Mit jeder Sekunde, die ich von diesem Spiel mehr sehe, verliebe ich mich mehr in dieses Spiel. Das war für mich letztes Jahr schon das Highlight, als es gezeigt wurde auf der E3. Und ich kann es wirklich nicht erwarten. Ich bin echt ein bisschen traurig. Sonst habe ich eigentlich keine Probleme, dass Spiele sich verzögern und nach hinten rutschen, weil sie dann meistens ja auch hoffentlich besser werden. Aber diese Wartezeit auf Horizon Zero Dawn, die fällt mir echt schwer. Es sieht so toll aus, finde ich. Das spricht mich auf so vielen Ebenen an, dieses Spiel. Und ich kann da irgendwie nicht genug von sehen, von diesem Spiel. Ganz, ganz toll.
Kleiner Wermutstropfen, keine Motorräder, das ist natürlich ein Kritikpunkt, aber man kann reiten. Das
wollte ich gerade sagen, also Cyber-Säbelzahntiger gehen für mich auch als Motorradersatz durch.
Ja, das fand ich auch ganz schön, weil man auch dann im Spiel gesehen hat, dass es nicht nur so eine Schlachtplatte ist. Also sie geht ja dann hin und entschuldigt, also so ein bisschen dieses, was man so aus indianischer Kultur irgendwie kennt, so diese Naturverbundenheit, dass man halt sich im Prinzip bei dem Geist des Lebewesens entschuldigt, wenn man es jetzt für seine Zwecke missbraucht. Sie tötet das ja in dem Fall gar nicht, sondern, glaube ich, programmiert es um, damit sie damit reiten kann, aber sagt dann ja auch sowas wie so, ja, es tut mir leid und so. Und sie vermischen da halt so total komische Elemente, nämlich diese Naturverbundenheit Neandertaler dann mit irgendwie Science-Fiction-Robotern und Roboterwesen und Tieren. Also, aber allein diese Szene, wo sie dann irgendwie losreitet und dann siehst du auf einmal diese majestätischen Viecher am Horizont so entlanglaufen. Und das hat dann so ein bisschen was von Jurassic Park, diese Szene, wo sie auch aus dem Jeep so rausgucken und dann siehst du diese gigantischen Viecher, die einfach haushoch sind und gar nicht sich für das interessieren, was du kleiner Furz da unten machst. Und also ich glaube, von der Atmosphäre war das im Trailer schon sehr, sehr aussichtsreich. Also es könnte wirklich was ganz Tolles werden. Und vom Gameplay her sah das aber auch gut
eben, aus. Also nicht nur die Atmosphäre, sondern diese Art, wie du dann diese Viecher fängst. Und dann, es hatte so, glaube ich, dieses Gefühl, was Evolve in den guten Momenten geweckt hat, ja, dass man so gegen so mächtige Viecher und wenn man dann der ist, der diese Bodenpfeiler reinrammt und das Viech festkettet, so eine Waffe hat sie ja auch, das sah schon echt gut aus. Dieses einerseits trotzdem schnelle Action, aber andererseits eben auch so ein bisschen vorher überlegen, wie gehe ich denn jetzt vor gegen dieses mächtige Viech? Baue ich irgendwie ein paar Fallen auf? Lock ich's da rüber? Versuche ich es irgendwie einzufangen? Versuche ich das irgendwie mich anzuschleichen und irgendwie Stealth-Pfeile zu verwenden und Betäubungen einzugießen und so weiter? Also und auch eben diese Vermischung mit diesem eigentlich bin ich total verletzlich, aber andererseits habe ich auch irgendwie Hightech-Waffen und ich kann diese Viecher auch umprogrammieren. Also wow, große Versprechen, die dieses Spiel da eröffnet.
Aber 2017 ja. Oder so, jetzt habe ich es leider nicht genau im Kopf, wann es rauskommen soll.
Ja, okay. Frühjahr 2017,
Okay. Aber da wartet man gerne, das stimmt, da hast du recht. Also da denkt man sich lieber, hey, lebt euch lieber irgendwie noch ein paar Monate Zeit und macht's gescheit. So dieses Uncharted-Phänomen, so wenn dann am Ende sowas rauskommt wie Uncharted 4, dann bin ich bereit, auch bis ins nächste Frühjahr zu warten. Dann das neue Spiel von Quantic Dream, Detroit. Das war ja schon bekannt, dass das kommt. Auch glaube der Name war schon bekannt. Ja. Man wusste nur nicht so genau, um was es geht, weil ich glaube, es gab bisher nur so einen Render-Trailer und jetzt gab es de facto, muss man ganz ehrlich sein, auch nur eher einen Trailer.
Aber Gameplay-Trailer. Schon nochmal anders als dieser vorgerenderte.
Ja, aber ob das wirklich Gameplay war, das sah jetzt auch eher so wie Zwischensequenzen aus, die aneinander geschnitten wurden.
Das ist ja normal bei den Spielen, die sehen ja immer so aus. Nee, okay. Man hat ja wirklich Gameplay-Elemente auch gesehen. Also entscheidest du dich jetzt für Lüge oder Wahrheit, sowas war ja wirklich eingeblendet. Oder eben auch so die Überblendungen, wie er Objekte hochhebt. Aber es war, klar, ich gebe dir recht, es war jetzt kein Live-Gameplay am Stück, sondern es war halt so ineinander geschnitten, um zu zeigen, welche Entscheidungen und welche Möglichkeiten dieses Spiel angeblich bieten soll.
Was ich da halt so cool fand, ist, ich finde immer diesen Konflikt Menschen gegen Androiden oder mit oder für oder sowas, ne? Also so dieses Konfliktpotenzial, wo dann ja auch so eine Form des Rassismus im Grunde entsteht. Also so geht ja so ein bisschen in diese Richtung, dieses Mechanical Apartheid, was ja bei Deus Ex, also so, dass dann der Androide kommt und aber voll menschlich aussieht und dann erkennt es einer und sagt so, was, jetzt schicken die hier so einen Androiden da irgendwie hin und so, also dass dann da halt auch so eine Form von Rassen, also wenn ich jetzt mal Rasse das nennen darf, Trennung herrscht und so irgendwie Rassismus in Form, dass halt diese Roboter schlechter behandelt werden. Und das fand ich schon irgendwie sehr interessant. Ja. Und da geht es um so eine Selbstmordszene, beziehungsweise da ist ein Roboter, der einen Menschen oder ein Kind als ein menschliches Kind als Geisel genommen hat und dann wird halt ein anderer Roboter als Konfliktlöser irgendwie geholt für diese Geiselnahme.
Gibt ja so als klassischen Beruf, genau.
Genau. Und dann ist aber so das Claim oder das, was ich so aus dem Trailer mitgenommen war, so dieses Your Choices Shape the Story. Also sprich, du hast dann verschiedene Möglichkeiten, diese Konfliktsituation zu lösen. Du kannst dann halt den anderen irgendwie einfach mit einem Kopfschuss töten, du kannst ihn rausquatschen aus der Situation, du kannst dann aber trotzdem noch dem Scharfschützen den Befehl geben, dass er den dann, sobald er das Mädchen loslässt, sobald die in Sicherheit ist, abknallt. Und also so dieses, das Entscheidungsfindung, und dann am Ende hat sich auch so ein Spinnennetz von verschiedenen Entscheidungsfenstern geöffnet, wirklich halt du sollst da entscheiden können, wie wirklich die Story weitergeht. Und es gibt mehrere Lösungswege für jede Situation. Ob das dann in der Praxis auch so abläuft, gut, das muss man natürlich
immer noch abwarten. Das ist immer noch Quantic Dream, genau. David Cage war immerhin nicht auf der Bühne und hat großspurige Versprechen gehalten. Der Trailer war ganz clever gemacht, finde ich, weil es war ja fast schon ein Spoiler-Trailer. Also man hat ja wirklich für diese Situation, ich weiß jetzt nicht, wie viel von dem Spiel das umfasst, oder vielleicht haben sie auch eine Situation genommen, die im Spiel vielleicht gar nicht vorkommt. Kann ja auch sein. Aber auf jeden Fall hatte man so das Gefühl, wenn man das gesehen hat, hat man eigentlich schon sich komplett gespoilert für diese Sequenz. Ja, du hast gesehen, wie er das Mädchen rettet. Du hast gesehen, wie der Typ erschossen wurde. Du hast gesehen, wie das Mädchen und der Typ runterfallen. Du hast gesehen, wie das Mädchen überlebt. Die beiden Androiden runterfallen. Es war schon wirklich so großspurig, wie du es jetzt gerade gesagt hast, was man von den Vorgängerspielen im Grunde auch immer erwartet hat. Also die Vorgängerspiele Beyond und Dings, wie hießen, also von Fahrenheit bis hin zu, wie hieß das dazwischen, mit dem
Heavy Rain,
genau. Da gab es ja meistens dann irgendwie ein oder zwei oder drei Varianten. Und hier haben sie jetzt so das Fass aufgemacht und haben ja gesagt, entscheide, aber lebe dann auch mit den Konsequenzen. Und wenn man das aber mal durchdenkt, dieses Netz, das wird ja mit jeder weiteren Entscheidung, wird ja dieses Netz automatisch immer größer. Also bin mal gespannt, wie sie da so diese Kurve kriegen, die die Telltale ja auch immer verspricht. Wenn man aber dahinter blickt, sieht man, dass dann das Erzählen der Geschichte eher im Vordergrund steht. Und hier habe ich jetzt so das Gefühl, dass sie sagen, okay, uns geht's eher um diese Grundthematik und möglichst viele Entscheidungswege und möglichst viel Varianten reinzubringen. Aber trotzdem finde ich das Thema so, dieses Blade Runner-Thematik ist es ja im Endeffekt, so dieses in der Zukunft Androiden leben mit den Menschen zusammen, wie du es gerade schon gesagt hast, super spannend. Also allein aus dem Thema, selbst wenn es eine lineare Geschichte wäre, würde mich das schon total reizen. Ich hoffe, dass sie sich halt nicht so verstricken in diesen Entscheidungen und dann wenig Spiel übrig bleibt. Also wenig von diesen, ja, von dieser Geschichte erzählt wird dann auch.
Gut, 19 Minuten, da kann man mal Zeit für ein erstes Zwischenfazit ziehen. Wir sind immer noch im Sony-Exklusivteil. Also über alle Spiele, die geredet haben, das sind jetzt quasi Sony-Exklusivspiele. Wenn man was, 1, 2, 3, 4, 5 im Prinzip. Also die komplette PK, nicht mit irgendwie mal so, ah ja, und hier haben wir nochmal einen Exklusivtitel, sondern komplett mit Exklusivsoftware angefangen und dann auch noch 5 Stück und dann auch nochmal in diesem Niveau.
Ja,
also
hat Microsoft auch, aber das Niveau war irgendwie ein anderes, fand ich, ja.
Ja, also das war schon sensationell gleich am Anfang und dann ging's fast sensationell weiter. Jetzt kommt kein Exklusivtitel mehr, aber es kommt, und ich glaube, das ist ein Titel, den Micha jetzt schon vergöttern wird, allein dadurch, dass sie wieder zurück in dieses Horrorspiel-Genre gehen und weniger von diesem Action, also zumindest sah der Trailer so aus, Resident Evil 7 kommt, wo ich ja noch vor einigen Wochen im Cast gesagt habe, so, also da hört man ja gar nichts und komisch und es kommt überhaupt noch was, aber ja, es kommt was.
Ja, und hat überhaupt gar nichts mehr mit diesen drücke A, um die Leiter zu bewegen, so, die, weißt du, so diese seit Resident Evil 4, so dieses neue Resident Evil, das hatte ja mit den von über der Schulter Sicht und so weiter, das hatte ja, hat sich ja in eine andere Richtung entwickelt, spätestens mit eurem Resident Evil 6 Cast war ja klar, das geht mehr in diese Call of Duty Ecke fast schon, gell? Und Resident Evil 7 war, zumindest das, was sie jetzt da gesehen haben, wieder Horror pur. Also verlassenes Haus, gruselige Geräusche, ein Störsender, Fernseher, der irgendwelche komischen, kryptischen Sachen von sich gibt, eine mysteriöse Gestalt, die an der Tür vorbeihuscht. Sehr, sehr klassisch Horror. Und die Sequenz, die wir jetzt gesehen haben auf der Präsentation, die war ja in VR, wenn ich das richtig verstanden habe. Also sie haben gesagt, dass man Resident Evil 7 mit der PlayStation VR spielen wird. Und es war aus der Ego-Perspektive, diese Sequenz.
Okay, da bin ich jetzt ein bisschen blank. Das habe ich jetzt so nicht so gesehen. Aber ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass es nicht stimmt, was du sagst. Weil ich habe tatsächlich gedacht, okay, das wird einfach normales Resident Evil 7. Also halt jetzt nicht ein spezieller auf VR abgestimmter Titel. Kann natürlich beides sein. Es das ist beides, halt auch genau. Okay. Aber ich fand's halt total krass, dass irgendwie mit diesem Scheinwerfer, oder du hast ja diese Funzeltaschenlampe und siehst nur so einen ganz kleinen Ausschnitt und also im Prinzip alles wieder so ganz klassischer Survival-Horror, zumindest sah es so aus. Und das, glaube ich, ist genau das, was eigentlich die Fans der Serie wollen. Für die Ballermänner, nenne ich sie jetzt mal, gibt's ja diese Spin-off, dieses Umbrella Corps heißt es, glaube ich, ne? Also im Grunde vermute ich jetzt mal, wird man später sagen, ja zum Glück haben sie diese Entscheidung getroffen und sind halt nicht noch weiter in die Call of Duty Action-Schiene gegangen, weil das ist nicht das, was Resident Evil ausmacht und das da gibt's auch mittlerweile genug davon. Deswegen, ja, also mal spannend, aber auch Januar 2017.
Genau, 24. Erst. Januar und ich habe nochmal in der Pressemitteilung von Capcom geguckt, es wird für PlayStation 4, Xbox One und PC kommen. Aber auf der PlayStation 4 in Klammern inklusive kompletter PlayStation VR-Unterstützung. Also sprich nicht nur so eine Experience, gab's ja auch ein paar Sachen, die jetzt gleich angekündigt oder über die wir gleich reden, die so einen Teilbereich für VR kriegen, aber Resident Evil 7 habe ich jetzt dann so verstanden, wenn man es komplett mit VR spielen können wird auf der PS4, alternativ, dass es dann halt aus der kompletten Ego-Perspektive sein wird, oder? Bin mal gespannt. Oder wechselt man dann nur für VR in die Ego-Sicht? Mal gespannt.
Keine Ahnung. Aber apropos PlayStation VR, haben wir echt ganz gut das Stichpunkt für den nächsten Punkt. Und zwar, es gibt jetzt endlich, zumindest für Nordamerika, gibt es jetzt ein Release-Datum. Ich glaube, 13. Oktober oder sowas. Also zumindest Oktober. Dieses Jahr. und $399.
Das ist ein richtiger Kampfpreis.
Das ist echt ein Kampfpreis, wenn man sich überlegt, dass ein HTC Vive irgendwie 800 kostet. Also es ist einfach doppelt so viel. Ja. Und da, klar, musst du noch die PlayStation 4 mit in den Preis mit einberechnen, weil die brauchst du ja auch. Klar, aber andererseits für HTC Vive brauchst du einen High-End-PC. Genau. Also,
was du dazu rechnen musst, sind die Move-Controller, diese Tüten, wenn du Move-Steuerung haben willst für Knarren und so weiter. Und diese Kamera. Das heißt, du kannst locker nochmal 100 bis 120 Euro dazu rechnen. Aber selbst dann ist sie immer noch billiger als Oculus.
Ja, das stimmt. Und ich gehe jetzt davon aus, das haben sie nicht offiziell bestätigt, aber ich vermute mal, wir werden uns da in der gleichen Hausnummer auch in Euro bewegen, also sprich 399 Euro und sehr wahrscheinlich auch Oktober. Vielleicht lass es irgendwie in Europa vielleicht 2 Wochen später rauskommen oder sowas, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgend so ein wir müssen da ein halbes Jahr warten in Europa Ding wird. Ich glaube, sie werden da schon auf einen relativ simultan Release hinsteuern, allein schon, weil sie halt das Weihnachtsgeschäft dann auch mitnehmen wollen.
Und er hat ja auch nochmal betont, das, was wir an anderer Stelle im Cast auch schon mal gesagt haben, Oculus war ein Startup, klar, auch wenn sie sehr viel Geld haben, aber einfach nicht diese Erfahrung, solche Sachen in der Größenordnung zu produzieren. Und Sony hat sich auch nochmal hingestellt, jetzt auch auf dieser Präsentation, und hat gesagt, wir haben die Userbase, wir haben die Erfahrung und die Kapazitäten, so ein Entertainment-Produkt auch in großer Menge auf dem Markt anzubieten. Also so wörtlich hat er das irgendwie gesagt, auf Englisch natürlich, aber sinngemäß hat er das rübergebracht, war auch schon so eine leichte Kritik an Oculus, die einfach nicht hinterherkommen mit der Produktion, dass er unterstrichen hat, dass Sony einfach der richtige Hersteller ist, um sowas in den Massenmarkt zu pushen.
Erstens das und er hat ja nicht umsonst auch nochmal auf die 40 Millionen PS4 verwiesen, die jetzt in den Wohnzimmern stehen, wo du halt sagst, du hast halt 40 Millionen potenzielle Kunden, die im Grunde, ja gut, Move-Tüten und Kamera jetzt nochmal beiseite gelegt, aber die im Grunde das Gerät Plug-and-Play-mäßig nutzen können und nicht wie bei Oculus, wo du sagst, ich muss erstmal schauen, ob deine Hardware-Konfiguration passt, du musst schauen, ob du die passende Grafikkarte hast und das ist alles noch ein bisschen schwammiger und unsicherer und dann ist natürlich auch die Bereitschaft, da irgendwie 600 Euro auf den Tisch zu legen, schon eher gehemmt im Vergleich zu, ich weiß halt, ich kaufe mir halt ein Zusatzgerät für meine bestehende Hardware und dann läuft es. Da ist natürlich einfach der Markt schon bereitet.
So ungefähr. Und eben der Software-Support, sie haben sich dann ja wirklich ein paar Rosinchen noch rausgepickt. Und wenn du mal guckst, also jetzt was außerhalb der PK noch angekündigt wurde, was wo sie gar nicht die Zeit dafür hatten, so viele Sachen für PlayStation VR, die jetzt irgendwie unterstützt werden, der Wahnsinn. Also da hatten sie gar nicht die Zeit dafür, aber haben dann zwei Perlen noch gezeigt, nämlich einerseits eben die Marke Battlefront, haben sie wirklich dann auch EA gesagt, haltet mal still bei euch, das zeigen wir bei uns. Für Battlefront kommt eine X-Wing VR Experience oder Mission, also quasi Zusatzmissionen für Battlefront, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht ist es auch ein Download-Titel mit der Marke Battlefront, kam jetzt nicht so klar rüber. Aber eben, wo du original im X-Wing sitzt und auf Kampfeinsätze fliegst. Und also, das ist doch genau das, was man sich von einer Heimkonsole in VR wünscht, oder? Dass man mit dem X-Wing ein bisschen rumfliegt oder Batman sein kann.
Ist ja eigentlich schon der Traum seit, damals X-Wing vs. TIE Fighter oder sowas, dass man das halt auch wirklich nicht nur auf einem kleinen Monitor oder selbst auf einem großen Monitor, aber der ja trotzdem noch immer Render hat, dass man halt da wirklich drin sitzen kann und sich umschauen kann. Und wenn du dich damals noch an die Gamescom vor 2 Jahren erinnerst du was, wo der Toto uns von diesem Ding erzählt hat, wo er das erste Mal mit Oculus Elite gespielt hat oder so. Und der halt wirklich, also wie ein kleines Mädchen fast das Weinen angefangen hätte, in seiner Begeisterung über dieses im Weltall rumfliegen und sich umschauen und Weltraumschlachten. Und wenn du das dir noch in Erinnerung rufst, kann man auch, glaube ich, im Podcast nachhören, hast du, glaube ich, auch nochmal im Podcast erzählt, dann hast du ungefähr eine Ahnung davon, wie das funktionieren wird und wie das auf Leute wirkt, die das dann das erste Mal ausprobieren mit Star Wars Lizenz auch noch.
Ist doch ein Traum, oder? X-Wing Lizenz und Star Trek Lizenz in VR. Ich kann auf der Enterprise stehen und ich kann nicht in den X-Wing setzen. Besser wird's nicht. Großartig.
Ja, aber was ja auch mal wieder, ich meine, ich glaube, meine Meinung bezüglich Star Wars und Star Trek ist hinlänglich bekannt. Und wenn ich mir das Star Trek-Spiel anschaue, dann passt es zu meinem Bild, was ich von Star Trek habe. Und wenn ich mir dann das fette, geile X-Wing-Spiel im Vergleich dazu anschaue, zumindest das, was man im Trailer gesehen hat, dann ist schon klar, was ist da die Marke für echte Gamer und echte Männer und was ist halt so
Kinder-Trekkie-Zeugs. Star Trek wird dir wenigstens nicht schlecht. Dieses X-Wing-VR-Mission, die sah schon wahnsinnig intensiv aus. Also ich habe Eve Valkyrie ein bisschen gespielt hier auf der Oculus DK2 und wow, also da wird es dir schon wirklich stellenweise leicht übel. Eve Valkyrie kommt ja auch für PlayStation VR, das ist schon wirklich eine anstrengende Erfahrung und das X-Wing sah jetzt auch nicht wirklich angenehmer aus von den Bewegungen, aber bin gespannt. Batman Arkham VR haben sie dann noch gezeigt, das war aber eher so ein Stimmungstrailer, also es war ja nur so ein, der Joker redet mit seiner markanten, auf seine markante Art. Da hat man nicht gesehen, was da die VR-Umsetzung wird. Also du wirst dann halt aus den Augen von Batman irgendwas in Arkham erleben, aber ob das jetzt ein Rail-Shooter ist oder keine Ahnung.
Das kam überhaupt nicht rüber. Verstanden. Ja. Dann kam noch hier Final Fantasy 15. Okay.
VR-Experience.
Ja, sah auch ganz nett aus. Ich glaube, das wird tatsächlich ein Rail-Shooter, zumindest was man so in dem Trailer gesehen hat, weil da hat man immer dieses Fadenkreuz über den Bildschirm fliegen sehen. Das war mir in dem Moment aber auch gar nicht die wichtige Nachricht, sondern eben die wichtige Nachricht war, okay, Sony hat es geschafft, die ganzen fetten Publisher hinter sich zu bekommen, nämlich Square Enix. Und Square Enix nicht mit, ja, wir machen da halt mal irgendwas, sondern wir bringen unsere Flaggschiff-Marke, nämlich Final Fantasy, auf PlayStation VR. Mhm. Warner bringt sein Batman-Arkham-Zeugs dahin. Genau, Battlefront, Star Wars, EA ist mit an Bord. Also das sind alles irgendwie ganz, ganz große Namen. Und das ist ja aktuell leider bei den anderen immer noch so ein bisschen das Problem, dass man irgendwie sagt, ja, die anderen warten alle noch so ein bisschen. Was kommt denn da? Klar, gibt's so ein paar Experimente. Aber siehst ja auch bei Ubisoft. Ubisoft hat jetzt dann nicht gesagt, ja, wir bringen unser fettes Assassin's Creed oder D&D-Marke, sondern die machen halt so Eagle VR, Eagle Flight, wir probieren da mal was aus. Und das fand ich schon als Nachricht oder als Signal an den Markt und an die Branche schon echt eindrucksvoll, dass man sagt, was die da für Namen und mit welchen Marken die da gleich präsent sind bei PlayStation.
Und trotzdem auch neue Sachen gleich zu etablieren. Dürfen wir auch nicht vergessen, dieses Farpoint, dieser VR-Shooter, dieser wo der im Weltraum, oder nee, nicht im Weltraum, das war ja später, auf so einem Art Wüstenplanet irgendwie rumläuft. Also wirklich so ein AAA-Shooter sah es eigentlich aus. Und der war auch komplett in VR, sah hochinteressant aus.
Was ich dann beim nächsten Trailer auch dachte, das ist auch ein
VR-Titel, schaut
ganz nett aus. Dann habe ich so, hier fliegt er so ein bisschen rum, jetzt ballern im Weltall, so ein bisschen mit der Schwerkraft spielen und so. Und dann war ich vollkommen überrascht, dass dann Call of Duty Infinite Warfare, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, weil irgendwie war die Trennung zu dem VR-Teil und jetzt sind wir wieder bei, in Anführungsstrichen, normalen Spielen. Die habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Und
ich dachte nur, wow, das wird aber ganz schön intensives VR-Erlebnis, alter Schwede. Ich saß echt nur da und dachte, what? Nein, das machen die nicht wirklich. Krass. Also, und dann war es wirklich nur Infinite Warfare oder was heißt nur? Ich hoffe, ich würde das zwar auch gerne in VR spielen, aber es wurde dann nicht nochmal irgendwie gesagt. Da hätten sie echt irgendwie noch mal ein bisschen Pause machen können, gell?
Oder sie hätten halt vielleicht deutlicher machen können, dass das jetzt der VR-Block war und dass man jetzt wieder zu was Neuem kommt. Und dadurch, dass das aber so ohne Einführung, ohne Kommentar direkt im Anschluss gezeigt wurde, glaube ich, dachten viele noch, man wäre in diesem VR-Block drin. Und bei Call of Duty kam ja auch, wie gesagt, der Titel erst am Ende eingeblendet. Und sah aber fetzig aus. Ist ja, glaube ich, eher sowas, was euch wieder interessiert, weil ihr ja grundsätzlich dieses, je weiter es in die Zukunft geht und desto mehr Science-Fiction, desto besser so ungefähr.
Ne? Also es hätte jetzt auch Halo sein können, ehrlich gesagt, oder? So ein bisschen. War schon sehr Zukunft.
Also dieses,
was man früher gesagt hat, Call of Duty geht irgendwann so weit in die Zukunft, dass man im Weltraum rumkämpft, ist Realität geworden. Der ist wirklich original aus diesem Raumflugzeug ausgestiegen und hat sich mit so einem Grapple-Hook auf Weltraumschrott langgezogen, hat irgendwie Feinde in der Luft erledigt, hat die Scheiben in der Luft zersprengt, also alles, was man von Call of Duty kennt, aber eben im Weltraum. Ich fand es großartig. Ich glaube, das wird mein absolutes Lieblings-Call of Duty jetzt schon nach dieser Szene.
Ja, aber natürlich, wer in Physik aufgepasst hat, Explosion im Weltall und so, muss ich an der Stelle ja mal anmerken, nicht ganz so glaubwürdig.
Call of Duty und Realismus.
Call of Duty ist ja immer eine Serie, die großen Wert auf Realismus und Glaubwürdigkeit und Plausibilität legt. Also wenn Sie sich da mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, mal abwarten.
Apropos, jemand wirft seine großen Schatten voraus. Jetzt Überleitung, Schatten. Ist jetzt nicht aufgefallen?
Nee.
Als der dann rauskam, nach Call of Duty kam dann der der eine der beiden Sony-Chefs, nicht der Andy Hauser, sondern der andere.
Der Sean, der irgendwas, ich weiß, ja genau, ja. Den Namen auch gerade nicht parat, aber ach ja, jetzt weiß ich, was du mit Schatten meinst. Klar, der lief dann so über die Bühne und hatte dann den Crash Bandicoot-Schatten.
Das war sehr cool gemacht, oder?
Ich dachte jetzt so, was hat denn jetzt das Spiel mit Schatten zu tun? Oder habe ich jetzt irgendwie noch ein Spiel verpasst mit Shadow in der irgendwie, was ich nicht auf meiner Liste stehen habe? Aber das war tatsächlich cool gemacht, aber man hat es ja schon an der Musik erkannt irgendwie.
Aber sie haben sich da ein bisschen selber ins Fleisch geschnitten. Er kam da raus, man hat Crash Bandicoot gesehen als Schatten, die Musik war eindeutig und der ganze Saal ist ausgeflippt. Also die Leute haben alle gedacht, jetzt wird ein neues Crash Bandicoot angekündigt und dann sagt er auch noch so, ja, wir haben mit Activision uns geeinigt und alle schon so, ja, weil da gab's ja irgendwie Streitereien, wem gehört jetzt die Marke und so. Und dann sagt er tatsächlich wirklich nur, ja, wir bringen Crash Bandicoot zurück und alle so, als Remake. Also die ersten Teile kommen als Remake auf die PS4 und dann alle schon so, und jetzt noch mehr, bitte? Und dann, ja, und in neuen Skylanders Imaginators, wo man dann auch selber Skylanders kreieren kann, da wird's Crash Bandicoot als sozusagen als spielbare Skylander-Figur geben. Und dann ist er wieder gegangen. Und das war dann schon ein bisschen enttäuschend, weil man dann ja wirklich so durch diese Aufmachung mit dem Schatten und so gedacht hat, das wird jetzt irgendwie groß angekündigt.
Ja, aber das eine muss das andere nicht ausschließen. Also wenn sie jetzt halt nochmal ein HD-Remake rausbringen, dann kann man das ja auch so verstehen, dass sie halt jetzt nochmal die Strahlkraft der Marke testen und schauen, inwiefern das noch ankommt. Und wenn das HD-Remake funktioniert, dann wäre ja auch der Weg wieder bereitet für einen neuen Teil. Also vielleicht muss man das jetzt noch gar nicht irgendwie als schlechte Nachricht sehen, sondern im Gegenteil, vielleicht heißt es einfach nur, wir probieren jetzt nochmal, testen nochmal aus, ob das funktioniert. Also warum nicht?
Ich habe bei Uncharted auch gemerkt, so ich weiß gar nicht, ob ich die unbedingt nochmal spielen muss.
Ja, Uncharted hat dann schon nochmal Spaß gemacht, also gerade so als Vorbereitung auf den vierten Teil. Aber
nein, ich meinte jetzt die Szene von Uncharted, wo man Crash Bandicoot 1 spielen kann.
Ach so.
Da habe ich dann gedacht, okay, jetzt so als kleiner Gag war es ja in Ordnung, aber ob ich die jetzt nochmal komplett durchspielen will, na, mal gucken. Aber es wird seine Abnehmer finden. Skylanders Imaginators, weiß ich nicht, ob Crash Bandicoot, so eine alte Marke mit dieser eher jungen Zielgruppe, ob das irgendwie zusammenpasst oder ob man damit quasi die alten Fans dazu bringen will, jetzt dieses Skylanders anzugucken, aber na gut. Lego Star Wars brauchen wir, glaube ich, nicht groß drüber sprechen. Ist ein Lego-Spiel, da irgendwie die Zwischensequenzen sahen mit sehr viel Liebe und zum Detail aus. Können wir aber, glaube ich, überspringen, oder?
Kommt ja auch in zwei Wochen schon raus oder irgendwie sowas, stand ja irgendwie da, Two Weeks. Also das wird, glaube ich, ein ganz großer Spaß, weil es halt einfach diese geile Star-Wars-Lizenz mit dem Humor, den die Lego-Spiele halt mitbringen hat und dem ohnehin über jeden Zweifel erhabenen geilen Koop-Zeugs. Und wenn sie da noch die Filme so ein bisschen auf die Schippe nehmen, dann, ich glaube, das wird ein super Titel, aber da brauchen wir jetzt nicht viel Worte dazu verlieren, das stimmt schon. Vielleicht mal zum nächsten so mehr außer, what the fuck, welches krank, oder beziehungsweise ich weiß ja, welches krankes Hirn, das sich das ausgedacht hat, aber was ist eigentlich bei diesem Menschen im Kopf falsch verpolt, möchte man da jedes Mal sagen, wenn man irgendwie einen Trailer von Kojima sieht.
Ein Künstler, ein wahrer Künstler, der sich selber immer noch gerne seinen Namen auf dem Bildschirm sieht, der hat es wirklich geschafft, wir haben uns ja bei Metal Gear schon drüber lustig gemacht, wo wirklich nach jeder Mission steht, Hideo Kojima Game, und auch wieder in diesem Trailer war wirklich ungelogen 6 oder 7 Mal der Name Kojima. Ja? Kojima Productions, seine Firma heißt ja schon so. A Game by Hideo Kojima, Directed by Hideo Kojima. Auch wenn er nur einen Trailer released, muss er mindestens 5 Mal seinen Namen da reinschreiben. Das finde ich schon ganz schön krass. Und er hat ja auch so dann diese Arroganz, auf die Bühne zu kommen. Er lässt sich da ja richtig so einen roten Teppich legen, so einen virtuellen roten Teppich. Er war der einzige Gast, der nicht von Sony war, der auf der Bühne sein durfte. Und das Einzige, was er sagt, I'm back. Und dann sagt er, wir haben hier was Cooles vorbereitet, have a look. Gehört schon einiges dazu. Also diesen Stellenwert hat er sich natürlich auch erarbeitet. Und da kommt jetzt auch eben dieser Norman Reedus wieder zum Tragen. Der war ja im Gespräch mit Hideo Kojima, als sie dieses PT geplant hatten, und den hat er sich wohl weiterhin warm gehalten.
Also vielleicht ganz kurz, um Kojima auch nochmal so ein bisschen in Schutz zu nehmen. Natürlich hat er schon diesen Status, aber ich habe manchmal das Gefühl, der wird auch extrem an ihn herangetragen. Ja. Also ich habe den ja jetzt mal auf der Nordic Games, also ich hatte ihn ja schon mal witzigerweise gesehen, aber da wirklich nur ganz kurz. Da kam ich nämlich zu spät zur Sony PK vor 2 Jahren auf der Gamescom, und da waren die Türen schon zu und ich durfte nicht mehr rein in den Saal. Dann stand ich halt draußen, und in dem Moment kommt mir halt so ein Trupp von irgendwie 3 Leuten entgegen, und da steht halt Kojima dabei. Und dann stand ich halt irgendwie 10 Minuten mit Kojima draußen vor dem Saal, wo halt der komplett leer war, da standen halt ein paar dieser Einlasskontrolleure da, weil Kojima irgendwie auf das Autoshuttle gewartet hat, was ihn dann irgendwie wieder zurück zum Hotel bringt oder zum Flughafen oder so. Ich glaube, der ist dann sogar wieder weggefahren. Deswegen habe ich ihn da schon mal gesehen. Und jetzt habe ich ihn letztens auf der Nordic Game auch nochmal ein bisschen länger gesehen, weil er da auch dann so ein Interview-Talk gehalten hat, wo er auf der Bühne interviewt wurde. Und auch da war das eigentlich immer, der war da sehr zurückhaltend, und man hat dann irgendwie auch schon gemerkt, so, eigentlich ist ihm das eher unangenehm, dass er jetzt da irgendwie Standing Ovations im Saal bekommt und alle ausflippen und so. Also ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass er auch immer so ein bisschen diese narzisstische Nummer da fährt. Und ich hatte jetzt auch hier bei der Sony PK eher den Eindruck, er kommt halt raus, aber dieses I'm back, das hat ihm halt auch irgendeiner geschrieben, oder liest es halt vom Teleprompter ab. Und der hat ja dann schon immer so ganz defensiv die Hände gehoben und so nach unten gewunken und sagt, ja, jetzt ist mal gut.
Sony schmückt sich natürlich auch damit, nach diesem Rechtsstreit da mit Konami jetzt quasi ihn bei sich unter Vertrag zu haben, sozusagen. Ist ja klar.
Genau. Trotzdem habe ich, glaube ich, gar nicht das Gefühl, klar, ob man jetzt wirklich 4-mal erwähnen muss, dass es irgendwie directed und written by und produced by und sowas Hideo Kojima ist, da kann man drüber diskutieren, aber als Mensch ist der, glaube ich, gar nicht so.
Das liegt ja damit nicht zu stellen, aber narzisstisch ist er, so wie er sich gibt in der Öffentlichkeit, schon sehr extrem. Also das schafft ja nicht mal David Cage. Aber gut, er delivert ja auch, um es mal neudeutsch zu sagen. Death Stranding hat nochmal betont, dass das kein Render-Trailer ist, sondern in Echtzeit berechnet ist. War auch gut, nochmal das als Hinweis zu hören, weil sonst hätte man es, glaube ich, auch fast nicht geglaubt. Norman Reedus nackt war schon mal ein Highlight.
Das habe ich mir auch gedacht. Kojima schafft es auch nicht, irgendwas zu releasen, was nicht irgendeinen Fetisch drin hat. So dieses, warum muss der Typ jetzt nackt sein? Und was ist dieses Baby, was da liegt? Und dann hebt das auf und das Baby verschwindet dann oder wird unsichtbar mit Öl. Flecken auf der Haut auf einmal von Norman Reedus, und dann schaut er zum Meer raus und überliegen tote Fische. So diese Psycho Mantis mäßig schweben dann so 4 Gestalten in der Luft in einiger Entfernung, und ich habe aus dem Trailer einfach nur, wie gesagt, what the fuck, ich weiß überhaupt nicht, was das für ein Spiel ist. Ich weiß überhaupt nicht, was das eigentlich für eine kranke Scheiße war, die ich gerade hier gesehen habe. Aber es ist Kojima und ich will es spielen.
Ja, genau, sofort. Und grafisch auch unglaublich beeindruckend, oder? Also Norman Reedus hat ja, wenn man ihn so aus der Serie oder aus Filmen oder so kennt, der hat ja unterm rechten Auge so ein stärkeres, geschwollenes Tränensack als auf der linken Seite. Wenn du weißt, was ich meine, oder? Das hebt sich so ein bisschen vor, so diese Tränendrüse, die drückt sich so irgendwie so durch, und der hat ja ein sehr charakteristisches Face. Und das war also so gut getroffen, dieses menschliche Gesicht, was man aus der Serie kennt, war unglaublich glaubwürdig in dieser kurzen Spielsequenz. Sehr beeindruckend, fand ich.
Und auch von der Gestik und sowas war das schon, hat man halt auch sofort erkannt. Das hast du ja auch im Saal schon gemerkt, dass dann halt sofort Applaus aufbrandete, weil die Leute gedacht haben, ah cool, das, was in Silent Hills nicht geklappt hat, kann jetzt Kojima vielleicht hier machen, nämlich mit Norman Reedus zusammenarbeiten. Und das sah schon sehr cool aus. Aber wie gesagt, was das für ein Spiel wird, das kann jetzt irgendwie ein Adventure werden oder also keine Ahnung. Nee. Also wirklich keine Ahnung.
Kann man noch nicht sagen, aber es war interessant genug, das anzugucken. Death Stranding heißt das Ding, war ja dann auch sinnbildlich dargestellt. Er ist da irgendwie an diesem Strand, Ölpfützen oder was auch immer das für eine komische Flüssigkeit war, und überall Tod und Verderben um ihn herum. Bin gespannt, was das für ein Spiel wird, aber wird wahrscheinlich noch ein paar Jährchen dauern, oder? Also sah jetzt nicht so aus, als wäre es schon morgen fertig.
Glaube ich auch nicht, das war jetzt erst nur die erste Ankündigung.
Dann gab es was Neues von Insomniac, nämlich ein neues Spider-Man. Da hatte ich jetzt irgendwie so gar nicht mit gerechnet. Weiß nicht, ob da irgendwas im Vorfeld schon angekündigt wurde, aber sah super lustig aus.
Ja, vor allem, was mich da so irritiert hat, ist, die Spider-Man-Lizenz lag meines Wissens immer bei Activision die letzten Jahre. Und offenbar macht jetzt Insomniac tatsächlich für Sony was, was mich auch total gewundert hat. Nachdem sie offenbar mit Sunset Overdrive nicht so erfrieden waren, offenbar auf der Xbox, oder keine Ahnung, machen sie jetzt wieder Open-World-Blödsinn, weil ich finde, vom ganzen Gameplay hat Sunset Overdrive ja schon gezeigt, dass sie so Open-World-Blödsinn können. Und das passt ja dann eigentlich auch zu Spider-Man, ne? Weil das ist ja auch immer was, so ein bisschen durch die Stadt fliegen und irgendwie hier Blödsinn machen und da über die Stromleitung lang fetzen und könnte tatsächlich mal ein richtig gutes Spider-Man-Game wieder werden.
Ja, das sah fantastisch aus. Also wenn das auch nur einigermaßen das Gameplay hat wie Sunset Overdrive und in Queens rumzuhüpfen mit den Seilen, das sah richtig geil aus. Aber Sony hat doch die Filmlizenz immer gehabt. Also es gab doch diesen, also Sony Film Productions hat doch die Lizenz an Marvel quasi freigegeben, um Spider-Man in den Marvel-Filmen auftauchen zu lassen. Waren die Spiele immer von Activision?
Die letzten Spiele waren von Activision. Das war auch immer irgendwie, was waren das für ein Entwickler? Beeline oder irgendwie sowas. Das waren die letzten Spider-Man-Spiele. Und aber gut, weiß ich nicht. Vielleicht hat tatsächlich ja Sony Pictures die Lizenz und da gibt's ja dann auch wieder so komische Deals, dass die dann irgendwie sagen, ja, ihr habt vielleicht die Lizenz, Spider-Man in Spielen umzusetzen, aber das die Filmlizenz gehört uns, also das heißt, das offizielle Spiel zu dem Film dürfen dann wieder wir machen und sowas. Da gibt's ja dann auch irgendwelche juristische Spitzfindigkeiten. Deswegen, wie gesagt, uns als Konsument kann's ja im Prinzip egal sein. Hauptsache, irgendjemand macht halt was damit. Und wenn man jetzt irgendwie so ein talentiertes Studio wie Insomniac daran setzt, dann haben sich da, glaube ich, schon die zwei richtigen gefunden.
Ja. Interessant fand ich aber auch, dass es keine Filmumsetzung zu sein scheint. Also der Spider-Man Homecoming-Film hat einen anderen Art von Spider-Man, ein anderes Kostüm und es ist auch nicht der Peter Parker, glaube ich, der da jetzt, also man hat ja nicht Peter Parker gesehen, sondern nur den Spider-Man, aber wirkte nicht wie diese Filmumsetzung. Auch dieses Kostüm hat eher so diesen großen weißen, so ein großes weißes Spider-Man, Quatsch, Spinnenlogo auf der Brust. Und das, was man jetzt von dem Film gesehen hat, also es war was völlig anderes, ja. Aber finde ich eigentlich immer ganz gut, so ein komplett eigenständiges Spider-Man-Gefühl im Spiel, weil es einfach ein komplett anderes Medium ist.
Weil man aber auch mit Filmumsetzungen nicht die besten Erfahrungen gemacht hat in den letzten 20 Jahren Spielhistorie.
Also 30. Es könnte das Batman Arkham werden vom Spider-Man, gell? So, um mal so einen komischen, holprigen Vergleich zu machen.
Nee, für mich nicht, weil, also vielleicht vom Spielspaß her, aber Batman ist halt doch nochmal eine andere Hausnummer mit dem, weil es halt viel düsterer ist.
Ja, aber Spider-Man ist ja nie, Spider-Man ist ja eher Sunset Overdrive als, ja, du weißt, was ich meine. Also von ein gutes Spiel zu einer starken Lizenz, so meinte ich das eigentlich.
Das stimmt, aber auch Spider-Man keine Motorräder.
Ja, wer weiß.
Muss ich natürlich wieder anmerken. Kann glaube ich eher nicht. Ich glaube, da wird man eher mit Spinnennetzen durch die Stadt fliegen als Motorrädern fahren. Aber ja, also war natürlich noch zwischendrin so ein paar Kleinigkeiten immer eingestreut und hier noch ein kleiner Trailer und
eigentlich
sowas.
Nicht,
aber
das ist erwischt.
Nee, es gab schon noch ein, zwei kleine Sachen, die so zwischendrin waren. Dieses neue Dead, wie ist es da von den, das so, was so die Limbo-Richtung geht. Da hat man
Inside,
noch irgendwas
im Trailer. Das war nicht heute, das war gestern.
Ja. Echt?
Inside war auf der Microsoft.
Ach so, dann habe ich das verwechselt. Aber
es
irgendwas
gab nur
war
am Ende noch eben so eine Zusammenfassungstrailer. Und da waren wirklich viele Titel noch drin, wo sie gar nichts zu gesagt haben. Also auch so Sachen wie GT Sport oder sowas kam ja gar nicht vor jetzt auf dieser Pressekonferenz. Ist echt krass. Fand ich erstaunlich. Die haben sich wirklich dann Zeit genommen für die großen Sachen. Und man hat wirklich nur ein paar Titel in dieser Zusammenfassung. Gravity Rush 2 zum Beispiel habe ich erkannt am Ende des Trailers. Da wurde jetzt aber wirklich nur so eine Sequenz gezeigt. So wie Ubisoft eben auch am Schluss so eine Sequenz hatte, wo alle Spiele nochmal zusammengefasst sind. Da waren auch Sachen dabei, die sie auf der Konferenz selber nicht gezeigt haben.
So ein Showreel quasi, was nochmal das Wichtigste zeigt. Ja, ja, aber insgesamt trotzdem eine sehr gelungene Nummer. Wahnsinn, also wirklich, also immer noch vollkommen baff, was sie da an Mengen auch an Exklusivtiteln rausgehauen haben. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass natürlich dann viele Sachen, die auf so PKs gezeigt werden, dann zwar so so herausgekehrt werden, als ob so, ja, bei uns kann man das voll gut spielen, aber später kommt dann raus, dass es dann auch auf anderen Plattformen scheint. Aber viele von den Sachen waren ja wirklich auch explizit als PS4-Exklusiv.
Ja, Spider-Man zum Beispiel auch PS4-Exklusiv, darf man auch nicht vergessen. Mhm. Das Einzige war, glaube ich, Lego. wo sie einfach die starke Marke hatten, weil sie irgendwie die DLCs oder irgendwas haben sie, glaube ich, exklusiv, aber eigentlich waren nur Lego und Call of Duty ja klar, Resident Evil, aber das hatte ja einen Exklusivpart mit dem VR, mit der VR-Umsetzung. Aha. Schon nicht schlecht.
Ja. Gut, dann sind wir fast durch. Irgendwie, was kommt noch? Nintendo kommt noch.
Nintendo heute Abend, aber das wird ja keine klassische PK. Bin gespannt. Wir werden trotzdem drüber reden, wie gesagt, ein bisschen Pokémon Go wird gezeigt, aber hauptsächlich Zelda. Und ich bin gespannt, ob da irgendwas zur Hardware kommt. Aber genau, die Neo wurde ja wirklich mit keinem Wort erwähnt, gell? Das hatten wir ja eingangs schon gesagt. Kam auch nicht irgendwie so als One More Thing oder sowas am Ende. Gar nichts. Wurde wirklich einfach souverän drüber geschwiegen, weil man im Vorfeld schon gesagt hat, wird's geben, fertig, aus.
Ja klar, also was soll man jetzt da auch nochmal groß Worte zu verlieren? Im Gegenteil, ich glaube, die sind sogar relativ gut beraten, das jetzt nicht zu sehr anzufachen, weil man sich damit ja eigentlich so ein bisschen die Power aus der eigenen PS4 gerade rausnimmt, wenn man jetzt schon zu sehr über die neue Konsole redet.
Genau, und sie hatten ja den Hardware-Block mit der VR und der Preisankündigung. Das hatte ja auch großen Stellenwert genug, so eine Nummer da rauszufeuern. Gut. Also, mehr Orchester für die Zukunft. Bitte auf der Gamescom auch mit Orchester, ja?
Hier, topfiges Orchester.
Dann bis später.
Bis dann, ciao.
So, das war's fast mit unserer E3-Berichterstattung. Nochmal kurz der Hinweis, denkt an Patreon, patreon.com/insertmoin. Da könnt ihr uns unterstützen, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Und danke und bis später. Nintendo kommt jetzt noch und dann sind wir für die Woche auch, glaube ich, fix und fertig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Berichterstattung und bis morgen.